Lisa ist schwanger. Sie erwartet das vierte Kind und ist voller Vorfreude darauf. Aber dann, bei einer Vorsorgeuntersuchung, die schreckliche Diagnose: Ihr Kind wird auf keinen Fall lebensfähig sein. Zentrale Teile des Gehirns haben sich überhaupt nicht entwickelt. Und so, wie sich die Lage darstellt, ist auch ihr Leben, das Leben der Mutter, in Gefahr. Die Chancen, dass sie die Schwangerschaft nicht überleben wird, steigen mit jedem Tag. Und ihr wird inständig geraten, die Schwangerschaft zu beenden, um sich zu retten. Ihr Mann braucht sie doch. Ihre Kinder, alle noch im Vorschulalter, brauchen doch ihre Mutter. Aber das Kind in ihrem Bauch, wer ist der Herr über Leben und Tod? Erna möchte heimgehen. Nichts wünscht sie sich sehnlicher. Sie ist über 80 Jahre alt. Sie hat ihr Leben gelebt. Und es war ein gutes Leben. Ein Leben, das ganz ihrem Herrn Jesus gehört hat. Wie gesagt, ein gutes Leben. Nur die letzten Monate, die waren die Hölle. Schmerzen, Schmerzen, nichts als Schmerzen. Der Tumor, der diese Schmerzen verursacht, ist unheilbar, sagen die Ärzte. Aber wie lange das noch so geht, das kann niemand sagen. Es können Wochen, vielleicht Monate, unter Umständen sogar Jahre sein. Jahre, die nur und ausschließlich aus Schmerzen bestehen werden. Denn sogar die stärksten Schmerzmittel wirken nicht mehr bei Erna. Sie kann nicht mehr. Und sie hat ihren Arzt angebettelt, ihr doch bitte zu helfen, dieses Jammertal endlich zu verlassen. Es wartet doch die himmlische Herrlichkeit auf sie. Und so hat sie angefangen, Tabletten zu sammeln. Heimlich. Über Wochen. Sie will doch nur, dass diese Schmerzen aufhören. Wer ist der Herr über Leben und Tod? Jochen sitzt mit dem Stift in der Hand vor seinem Organspendeausweis. Was soll er ankreuzen? Ihm gefällt der Gedanke nicht, seine Organe nach dem Tod zur Verfügung zu stellen. Denn wann ist der Mensch denn bitte tot? Die Sache mit dem Hirntod, während doch andere Dinge noch funktionieren, diese Undurchschaubarkeit der Methoden, das passt alles nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn seine Organe helfen können, dass ein Familienvater seine Kinder noch aufwachsen sieht, wer ist der Herr über Leben und Tod? Zumutung, warum sich ein klarer Standpunkt lohnt. Das ist der Titel unserer derzeitigen Predigtreihe. Vier Predigten, vier Themen, vier klare Standpunkte. Standpunkte, die wichtig sind, wenn wir als Gemeinde Orientierung bieten wollen. Und ich kann euch sagen, ich habe vor allen dieser vier Predigten gehörigen Respekt. Schon alleine, weil ein klarer Standpunkt eben eine Zumutung sein kann und nicht nur Zustimmung, sondern auch Gegenwind erzeugen kann. Aber vor dieser Predigt heute ist mein Respekt noch größer. Denn sie befasst sich mit Themen, die absolut ans Eingemachte gehen. An den tiefsten Kern der menschlichen Existenz. Wenn es da um die Frage nach Leben und Tod geht, um den Umgang mit Fragen, die darüber entscheiden, ob und wie jemand leben darf oder nicht, dann ist das kein Ort für eine locker flockige Predigt mit viel Humor, Witz und lustigen Beispielgeschichten. Denn wenn dich eine dieser Fragen betrifft, betroffen hat oder betreffen wird, dann geht es um nichts, was du eben mal so mit einem Schulterzucken nebenbei abtun kannst. Dann geht es um alles. Im Englischen gibt es die Redewendung "Try walking in my shoes". Bevor du urteilst, versuch erstmal das durchzumachen, was ich durchmache. Und dieses Motto möchte ich mir zu Herzen nehmen. Denn hinter allen Entscheidungen, die in diesem Bereich getroffen werden, in denen es um Leben und Tod geht, stehen immer Einzelschicksale. Schicksale, die es sich so gut wie nie leicht machen, so eine Entscheidung zu treffen. Und das will ich wahrnehmen und anerkennen. Und diesen Balanceakt wagen, klare Standpunkte zu benennen und mich gleichzeitig nicht wie eine Axt im Walde aufzuführen. Denn wenn wir an diese zentralen Fragen der menschlichen Existenz herangehen, dann merken wir schnell, wie unsere Theorie an ihre Grenzen kommt und an unserer Praxis zu scheitern scheint. Was ich damit meine, das habt ihr vielleicht bei diesen drei fiktiven Beispielen vom Anfang so eine Ahnung davon bekommen. Denn oftmals ist der Normfall klar und ich kann relativ einfach und gut begründet Position beziehen. Und genau das werde ich gleich auch tun. Aber wenn es dann konkret und persönlich wird, komme ich an oben genannte Grenzen. Ethische Entscheidungen sind nicht immer schwarz oder weiß, richtig oder falsch, sondern ganz oft hat man nur die Wahl zwischen falsch und falsch. Denn was soll ich denn bitte Lisa aus dem Anfangsbeispiel raten? Bekomm dein Kind, egal was es kostet, denn Abtreibung ist Mord. Und wenn es sich dein Leben kostet und deine drei anderen Kinder die Mutter? Oder soll man ihr raten, das Kind abzutreiben und schuldig zu werden? Wie soll sie sich entscheiden? Falsch oder falsch? Und auch diesem Dilemma möchte ich mich in dieser Predigt stellen. Das Thema Lebensethik, darum geht es heute. Die Frage nach, wer ist der Herr über Leben und Tod, wer ist der Herr über die Schöpfung, hat eine unglaubliche Fülle an Themen, die ich unmöglich hier in einer Predigt behandeln kann. Hier geht es um Abtreibung, Selbstmord, Sterbehilfe, Pränataldiagnostik, Gentechnik, Stammzellenforschung, Organtransplantation, Organspende, künstliche Befruchtung, Verhütung und Klonen. Es ist unmöglich, das in einer Predigt überhaupt nur anzureißen. Darum habe ich mich heute für folgendes Vorgehen entschieden. Ihr seht den Überblick jetzt schon mal hier vorne. Als erstes schauen wir uns, wie versprochen, ganz kurz grundlegende Gedanken zur Fragestellung an. Was sagt die Bibel über Leben und Tod? Wer ist der Herr darüber und was hat der Mensch damit zu gackern? Im zweiten Schritt werde ich zwei oder drei konkrete heiße Eisen auswählen, wo ich ganz konkret einen klaren theoretischen Standpunkt beziehen möchte. Und zum Abschluss, dritter Punkt, habe ich einen noch klareren Standpunkt dabei. Und ich möchte mir mit euch meine tiefe Überzeugung ansehen, wie wir mit dem von mir geschilderten ethischen Dilemma umgehen, wo wir es eigentlich nur falsch machen können. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich jetzt nochmal beten, weil es mir wichtig ist, den richtigen Ton zu treffen, weil es mir wichtig ist, dass Gott eure Ohren und Herzen so einstellt, dass ihr das Richtige hören könnt und dass er meine Worte gebraucht, um zu heilen, zu verbinden und nicht zu verletzen und Wunden aufzureißen. Ich bete. Herr Jesus, ich bitte dich um all das, was ich gerade gesagt habe. Lass durch diese Predigt jetzt ganz viel Klarheit entstehen. Liebe, Heilung, rede du. Lass du uns hören. Amen. Letzte Woche ging es um die Fragestellung, können wir der Bibel vertrauen? Und da habe ich, bevor ich überhaupt ein Argument genannt habe, euch direkt die Antwort verraten. Sie lautete ja. Und auch heute gibt es auf diese grundlegende Fragestellung eine schnelle Antwort, die niemanden überraschen dürfte und die jedes Jungscharkind schon geben kann. Wer ist der Herr über Leben und Tod? Jesus natürlich. Ich denke, diese theoretische Antwort auf die Frage ist allen klar, der ein bisschen Ahnung von unserer Frömmigkeitsprägung hat. Natürlich ist Gott der Herr über Leben und Tod. Und auch wenn ich jetzt nicht ewig viel Zeit auf diese Antwort und den Beleg dazu verbringen möchte, ein bisschen möchte ich euch doch zeigen, dass es biblisch wirklich so ist. Und da können wir ganz vorne in der Bibel anfangen. Schon im ersten Buch wird uns Gott als der Schöpfer vorgestellt. Er hat die ganze Welt erschaffen, auch den Menschen. Er ist der Urheber, der Erfinder, der Schaffer eines jeden Lebens. Aber Gott hat eben nicht nur am Anfang zur Schöpfung etwas getan, das ihn mit dem Beginn des Lebens in Verbindung bringt. In dem Psalm finden wir auch Hinweise, dass Gott bei einzelnen Individuen, noch bevor Menschen überhaupt an Nachwuchs gedacht haben, schon am Werk ist. Im Psalm 139 heißt es: Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leibe meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o Gott. Es sind unbegreiflich viele. Und hier in diesem Psalm Davids erkennen wir den Brückenschlag vom Beginn bis zum Ende des Lebens. Gott wird uns hier vorgestellt als der, der schon im Mutterleib alles wunderbar gemacht hat. Es ist sein Wille, dass Menschen entstehen. Er hat schon lange vor der Geburt die Kontrolle. Er ist der Herr über das Leben. Und dass David hier schreibt, dass alle Tage in das Buch geschrieben sind, das zeigt noch was anderes, das wir gerne vergessen. Gott bestimmt nicht nur den Beginn und das Ende des Lebens, er erhält es auch zwischendrin. Gott ist der Erhalter der Schöpfung. Die Bibel lehrt keinen Deismus, also dass Gott am Anfang die Welt geschaffen hat, so aufgezogen wie eine Uhr, und dann einfach mal laufen lässt und sich zurückzieht und das Ganze aus der Ferne anguckt. Die Bibel lehrt, dass Gott diese Welt und auch uns erhält, die ganze Zeit. Wir leben nur, weil Gott es will und weil er aktiv daran arbeitet, dass wir leben. Wenn Gottes erhaltendes Wirken aufhören würde, würden wir und alles um uns herum sofort vergehen. Könnt ihr zum Beispiel den Psalm nachlesen, Psalm 104, aber auch im 1. Korinther 4 oder Matthäus 10. Und wenn Gott, wie hier geschildert, alle Tage geschrieben hat, dann hat er natürlich auch das Ende des Lebens in seiner Hand. Und auch hier müssen wir größer denken. Wir springen ans Ende der Bibel, in die Offenbarung. Wann wird diese Erde hier vergehen? Wenn der Teufel hier alles kaputt macht? Wenn die Menschheit sich zu sehr aufgeführt hat? Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist? Nein. Wenn Jesus wiederkommt und er alles zu seinem Ende bringt. Wenn er die neue Erde und den neuen Himmel erschafft, dann ist hier alles vorbei. Und wenn Gott das Ende der Welt in seiner Hand hält, wie viel mehr dann mein Ende und auch dein Ende? Er ist es auch, der die Lebensspanne des Menschen auf 120 Jahre begrenzt hat. Könnt ihr in 1. Mose 6, 1 bis 4 nachlesen. Er ist der Herr über Leben und Tod und über alles, was dazwischen liegt. So, nach diesem kleinen Ritt durch die Bibel von vorne nach hinten möchte ich mir jetzt an zwei, so war es ursprünglich geplant, ihr werdet merken, es werden nicht ganz zwei, an zwei ausgewählten Themen anschauen, welche Konsequenzen der Fakt, dass Gott der Herr über Leben und Tod ist, für unsere Ethik und für unser Handeln hat. Die Themen habe ich in der Einleitung schon aufgegriffen. Ich möchte sie jetzt aber mal abseits von konkreten Beispielen möglichst neutral betrachten. Und nochmal der Hinweis, mir ist bewusst, dass hinter jedem Fall eine Geschichte steht, oft ein Drama, das weiß ich. Und trotzdem möchte ich jetzt einen klaren, theoretischen Standpunkt beziehen. Der erste Themenbereich ist Abtreibung bzw. Schwangerschaftsabbruch. Ursprünglich wollte ich das eigentlich nicht, weil ich dieses Thema für uns nicht als relevant gehalten habe. Das gibt es doch bei uns nicht. Das spielt keine große Rolle. Aus drei Gründen habe ich mich dazu entschlossen, doch darüber zu reden. Der erste Grund ist, in Deutschland wurden 2019 100.893 Abtreibungen durchgeführt. Über 100.000. Das sind rein statistisch ungefähr 277 Abtreibungen pro Tag. Das ist eine unfassbare Menge. Und damit ist es gesellschaftlich relevant. Womit wir beim zweiten wären. Wir stehen mit unserer Meinung ziemlich alleine da. Das, was wir hier in unserer Gemeinde zum Thema denken und lehren, ist gegen den gesellschaftlichen Konsens. Denn wenn es jedes Jahr über 100.000 Kinder sind, die legal abgetrieben werden, und ich werde meine Wortwahl danach noch mal ein bisschen verändern, dann ist es gesellschaftlich völlig anerkannt und okay. Und das sehe ich entschieden anders. Darum ist es wichtig, hier klare Kante zu zeigen, auch wenn es uns nicht direkt betrifft. Und hier liegt mein Denkfehler, der mich zu drittens führt. Es betrifft uns nicht. Wirklich. Ich kenne Frauen persönlich, die Jesus von Herzen lieb haben und die ernsthaft mit dem Gedanken gespielt haben, abzutreiben. Und wenn in den letzten 10 Jahren, Achtung, jetzt kommt eine schockierende Zahl, 1.029.676 Kinder abgetrieben wurden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in der Gemeinde mit Frauen zu tun haben, die in einer solchen Situation waren, dass vielleicht auch Frauen hierher kommen, die es betrifft, sehr, sehr hoch. Und darum müssen wir darüber reden. Wo liegt das Problem beim Thema Abtreibung? Vor allem Abtreibungsbefürworter wägen ab zwischen den persönlichen Selbstbestimmungsrechten der Mütter und den Rechten des ungeborenen Kindes. Und man kommt zu dem Ergebnis, mein Körper gehört mir. Das Kind ist Teil von mir und ich darf alleine darüber bestimmen. Und da hat mir auch niemand reinzureden. Es geht nur mich als Frau etwas an. Dieser Denkweise liegt ein Fehler zugrunde, nämlich der, die Frage nach dem Beginn des Lebens und der damit verbundenen Frage nach der Menschenwürde und Menschenrechten auszuklammern. Denn wenn dieses Kind im Bauch nicht lebt, noch kein lebendes Wesen ist, dann, stimme ich zu, kann man eine Schwangerschaft problemlos beenden. Dann liegt es ganz im Ermessen der Frau. Wann also beginnt Leben? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze. Beginnt das Leben mit der Befruchtung, also der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle? Oder mit der Einnistung? Mit dem Herzschlag? Die Juden lehren traditionell, nach 40 Tagen beginnt Leben. Ist es die erste Kindsbewegung? Oder vielleicht erst die Geburt? Wer schon mal eine Schwangerschaft miterlebt hat, also ich da zumindest passiv, und beim Frauenarzt dabei war und einen Ultraschall sieht, in der 12. Woche, das ist ein Zeitpunkt, wo in Deutschland noch legal abgetrieben werden darf, der weiß, dass das auf jeden Fall schon Leben ist. Da ist alles dran. Das ist eigentlich ein fertiger Mensch im Miniaturformat. Ich bin grundsätzlich kein Freund von Vermeidungsethik. Das heißt, dass ich Grenzen aus Angst setze, meine Entscheidungen von Angst bestimmen lasse. Aber hier schon, wenn ich es nicht zu 100% objektiv bestimmen kann, wann genau Leben anfängt, dann setze ich am besten so früh wie möglich an. Und mit der Befruchtung ist in einem Menschen alles festgelegt. Junge oder Mädchen, die Gene stehen fest, das Aussehen steht fest, sogar der Charakter ist in Grundzügen schon angelegt. Weil Gott diesen Menschen zu diesem Zeitpunkt gewollt, gekannt und im Mutterleib bereitet hat, wie wir es eben im Psalm 139 gehört haben. Schon da hat er alle Tage in sein Buch geschrieben. Schon da ist es ein Mensch mit voller Würde und vollen Rechten. Und wenn ich das so sehe, dann ist jede Abtreibung die Beendigung von Leben. Und das mit Vorsatz und geplant. Und dann muss ich so weit gehen, zu sagen, in den allermeisten Fällen ist Abtreibung Mord. Und das ist der Punkt, an dem ich meine Sprache ändern muss, wie ich es eben angekündigt habe. Hier werden keine Schwangerschaften abgebrochen, sondern da werden ungeborene Kinder getötet. Über 1 Million in den vergangenen 10 Jahren. Nur in Deutschland. Und hier merkt man, dass das Argument des Selbstbestimmungsrechts der Mutter nicht zieht. Denn das Recht auf Leben ist doch höher zu gewichten, oder? Oder darf ich dann meine alt gewordenen Eltern, die nicht mehr alleine lebensfähig sind, die sich nicht mehr selber ernähren können, die ich pflegen muss, auch umbringen, denn sie stehen ja meinem Selbstbestimmungsrecht im Weg. Wie ist es mit 2-jährigen Kindern, mit schwer Mehrfachbehinderten? Das klingt total makaber und ich würde diese Fragen nie ernsthaft stellen. Es gibt aber Ethiker, die dieses Prinzip weiterdenken und so schreiben. Die fordern das nicht ernsthaft. Das ist sehr provokant. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gottes Gebote für alle Beteiligten gut sind. Im Falle der Abtreibung nicht nur für das Kind, sondern auch für die Mutter. Eine Abtreibung hinterlässt Wunden an der Seele der Frau, die keine Studie, die keine Lobbyarbeit wegreden kann. Und Gottes Gebote schützen davor. Abtreibung tötet nicht nur Kinder, sondern fügt auch Frauen Wunden zu. Und diese Sache möchte ich mit einer kleinen, wahren Geschichte euch vor Augen malen. Wir haben vor einigen Jahren eine junge Frau begleitet. Sie stand kurz vor dem Abitur, kam aus christlichem Elternhaus, hatte Jesus lieb, war in der Gemeinde, nicht in meiner, sehr engagiert. Und dann hat sie sich verliebt. Und wie das so ist, die Gefühle und die Sehnsüchte, die waren stärker als ihre Vorsätze. Sie hat mit ihrem Freund geschlafen und ist beim ersten Mal schwanger geworden. Sie hat sich bei uns gemeldet, als ihr Termin zur Abtreibung schon feststand. Und wir haben dann mit allem, was wir hatten, für sie gekämpft. Wir haben eine Wohngruppe aufgetan, eine anonyme Entbindung, eine Adoption in die Wege geleitet. Sie war kurz vorm Abi, sie hätte einfach nach dem Abitur auf Weltreise gehen können. Und niemand hätte etwas von dieser Schwangerschaft, von der Geburt und allem mitbekommen. Aber sie wollte nicht. Sie wollte abtreiben. Und sie ist bei dieser Entscheidung geblieben. Und für uns war klar, dass wir sie auch auf diesem Weg begleiten, auch wenn es uns so wehgetan hat. Einige Tage vor der Abtreibung hat diese junge Frau das Kind durch eine Fehlgeburt verloren. Das Kind ist von alleine gegangen. Und es mag sich für euch jetzt vielleicht komisch anhören, aber ich habe Gott für seine Gnade gedankt. Denn damit hat er dieser jungen Frau ganz viel Leid erspart. Das zeigt sich schon daran, dass sie in den nächsten Jahren den Geburtstag ihres Kindes, der ausgerechnet war, gefeiert oder betrauert hat. Über Jahre. Obwohl sie dieses Kind ja eigentlich nicht wollte. Und dass diese Fehlgeburt schon so einen Schmerz über Jahre bei ihr verursacht hat. Was wäre dann gewesen, wenn es eine Abtreibung gewesen wäre? Das Wissen, dass sie den Tod ihres Kindes zu verantworten hat. Was hätte das mit ihr gemacht, wenn die Fehlgeburt sie schon so mitgenommen hat? Abtreibung tötet nicht nur Kinder, sondern fügt Frauen unglaubliche Wunden zu. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Und darum passt Abtreibung nicht zu unserer Ethik. Ihr merkt, die Zeit ist schon ganz schön vorangeschritten. Und eigentlich wollte ich jetzt noch über Sterbehilfe und Suizid reden. Aber das geht nicht mehr. Und es war mir wichtig, dieses letzte Thema ausführlich zu behandeln. Und vielleicht können wir es üben, über die anderen Themen ins Gespräch zu kommen. Was es bedeutet, dass Gott der Herr über Leben und Tod ist. Was es für unsere Sicht auf die Menschen und den Umgang mit diesen essentiellen Entscheidungen bedeutet. Mein letzter Punkt für heute soll uns da noch ein bisschen einen weiteren Horizont öffnen. Ich habe uns ja eben schon gezeigt, wo das Problem bei dieser ganzen Thematik liegt. Denn unsere Theorien und oftmals auch die der Bibel sind in diesen Fragen ja sehr klar. Das haben wir bei dem Thema Abtreibung eben gesehen. Und wenn ich das jetzt mit Sterbehilfe mit euch durchbuchstabiert hätte, hätten wir gesehen, der Mensch sollte es Gott überlassen, wann das Leben endet. Ich halte Sterbehilfe für nicht mit der Bibel vereinbar. Ganz einfach, oder? Denkt an den Einstieg. Was würdet ihr Erna sagen? Sie, die ihr ganzes Leben lang Jesus treu war, aber einfach nicht mehr kann. Die es einfach nicht mehr aushält. Wie kann man ihr begegnen? Wenn unsere Theorie in die Praxis kommt, dann merken wir, dass wir es nicht immer übereinbringen können. Dass es Fälle gibt, wo es nicht richtig oder falsch gibt, sondern vermeintlich nur falsch und falsch. Aber in der Realität kann ich mich nicht vor solchen Entscheidungen drücken. Ich muss sie treffen. Und dann kann es sein, dass ich schuldig werde, egal was ich tue. Und das kann extrem wehtun. Und das macht die Sache unfassbar schwer, fast nicht auszuhalten. Einfach unseren klaren Standpunkt 1:1 auf jedes individuelle Beispiel anzuwenden, das wird dem Leben, das wird den Menschen nicht gerecht. Das wird dem Leben nicht gerecht. Und jetzt kann man hier sagen, hey Chris, bleib mal am Teppich. Du ziehst hier in deiner Einleitung Extrembeispiele heran, um deine klaren Standpunkte aufzuweichen. Mag sein. Viele Beispiele sind ganz klar. Wirklich, ist das so? Wissen wir, welche Schicksale hinter diesen Entscheidungen stehen? Leben ist nicht schwarz und weiß. Und so können es auch unsere ethischen Standpunkte nicht sein. Wie gehen wir mit diesem Dilemma um? Ja, ich habe einen klaren Standpunkt, wenn es um die Theorie geht. Und ich kann euch sagen, das eben bei der Abtreibung so zu formulieren, mit dem Wissen, dass ich euch das ins Gesicht sagen muss, dass ich weiß, das wird bei YouTube hochgeladen, das hat mich wirklich was gekostet. Aber dieser klare Standpunkt kommt in der Realität immer wieder an seine Grenzen. Was ist die Lösung dafür? Und für mich kann es da nur eine Sache geben. Und das ist diese hier. Das Kreuz. Der Ort, wo Gottes Gnade sichtbar wurde, wo wir sehen und verstehen, wie radikal die Liebe Gottes für uns ist. Nur durch das Kreuz ist dieses Dilemma aufzulösen. Wenn es in die Praxis geht, müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, dass es hier um Menschen geht, nicht um Theorien. Jeder klare Standpunkt ohne Gnade wird lieb und gnadenlos. Jesus ist nicht nur der Herr über Leben und Tod. Er ist auch mein Herr, der meine Schuld am Kreuz bezahlt hat, der Gnade, Vergebung, Barmherzigkeit für mich bereithält. Das Kreuz ist die Lösung für das Dilemma, wenn man die Wahl zwischen falsch und falsch hat. Ja, klar, klare Standpunkte sind in ethischen Fragen wichtig und unerlässlich. Und wir müssen sie auch Menschen gegenüber formulieren, die gerade voll gegen den Baum rennen mit ihren Entscheidungen. Aber über diesen klaren Standpunkten steht für mich ein noch klarerer Standpunkt, den ich hier und jetzt formulieren möchte. Es gibt nichts, absolut nichts, das Gottes Gnade übersteigen könnte. Gnade hat über Gericht triumphiert. Sein Opfer gilt in allem. In ihm werden wir heil. In ihm ist Vergebung. In ihm ist Gnade. Das Kreuz steht über allem. Mir wird manchmal vorgeworfen, mit dieser Theologie würde ich Gottes Wort aufweichen. Ich würde die klaren Standpunkte, die ich vielleicht vorher hier formuliert hätte, in die Tonne treten für ein, naja, aber in der Realität ist dann doch einfach alles gut. Nein, das ist Blödsinn. Wenn wir uns Jesus ansehen, dann merken wir, dass er Sünde beim Namen nennt, dass er Menschen zur Umkehr gerufen hat, Menschen aufgefordert hat, ihr Verhalten zu ändern. Aber darüber stand immer seine Annahme, Liebe, Vergebung und Gnade. Und darum halte ich daran fest. Bei jeder Theorie muss das Kreuz und Gottes Handeln, Gottes Gnade mitgedacht werden. Ohne sie ist christliches Handeln nicht möglich. Denn was brauchen Menschen, die in diesem Dilemma stecken? Die vielleicht zu uns kommen in ihrer Ausweglosigkeit? Brauchen sie es, dass wir ihnen klare Standpunkte sagen? Sollten wir sicher tun. Und es dann dabei bewenden lassen? Was brauchen die Lisas, die Ernas dieser Welt? Sie brauchen das gnadenvolle Handeln Gottes durch uns. Sie brauchen Gnade, Annahme, Vergebung. Sie brauchen es, dass wir an ihrer Seite bleiben, egal wie sie sich entscheiden. Auch wenn sie sehenden Auges die falschen Entscheidungen treffen, wir wären mit dieser jungen Frau auch zu ihrer Abtreibung gefahren. Ich hätte mir wahrscheinlich im Wartezimmer die Augen ausgeheult, aber ich wäre mit. Denn wenn wir nicht gnädig handeln, wer denn sonst? Was für ein Ort ist diese Gemeinde? Was für ein Ort soll er sein? Ein Ort, wo ehemalige Sünder zusammenkommen? Denn das, was vor unserer Bekehrung passiert ist, das kann ja gar nicht groß und schlimm genug sein. Ja, da wird Gottes Gnade dann noch größer, wenn wir umgekehrt sind. Aber danach bitte nicht mehr. Oder soll es ein Ort sein, wo wir klare Standpunkte haben und radikal lieben, radikal annehmen, radikal begleiten, tragen und unterstützen? Wo man Gottes gnädiges Handeln nicht nur vom Hörensagen her kennt, sondern handfest lebt. Weinen wir mit den Weinenden, trauern wir mit den Trauernden, leiden wir mit den Leidenden, egal wie richtig oder wie falsch sie sich entscheiden. Geben wir zugleich Orientierung und Trost. Das ist ein wahnsinniger Spagat, eine riesige Herausforderung. Aber ich bitte euch, lasst es uns anpacken. Lasst uns zu einer solchen Gemeinde werden. Immer mehr. Amen.